Heute ist der 20. Jahrestag, der 20. Todestag von Uri Jalloh. Am 7. Januar 2005 starb Uri Jalloh in einer Polizeistelle in Dessau. Er war gefesselt, als die Matratze, auf der er lag, in Flammen aufging. Bis heute behaupten die Behörden, er habe sich selbst angezündet. Doch zahlreiche Gutachten und Beweise zeigen ganz klar, es war Mord. Dieses Jahr jährt sich sein Tod zum 20. Mal. Fast zwei Jahrzehnte später spitzt sich die Lage im Land immer weiter zu. Fälle rassistischer Polizeigewalt gehören zum Alltag. Hitlerbilder und Nazi-Witze in Polizeichats sind keine Seltenheit. Die AfD gewinnt immer mehr an Zustimmung, während Parteien wie die CDU, SPD und Grüne offen Abschiebungen in Kriegsgebiete fordern. Es ist also aktuell mehr denn je unsere Aufgabe, gegen alle Formen von Rassismus zu kämpfen. Ob Polizeimord, Abschiebungen oder Angriffe durch Nazis auf offener Straße. Das war der Aufruf zur heute stattfindenden Kundgebung im Gedenken an Uri Jalloh in Freiburg. Ich möchte gern heute in der Sendung zum 20. Jahrestag nochmal zurückschauen, was damals am 7. Januar 2005 passiert ist, wie danach damit umgegangen wurde und auch die Arbeit der Familie Uri Jallohs und auch die Arbeit der Initiative Break the Silence darstellen. Für einen allgemeinen Überblick hören wir mal in eine Chronik von Radio T aus Chemnitz rein. Die Chronik, die wurde letztes Jahr in Gedenken an Uri Jalloh zum Jahrestag veröffentlicht.
Am 7. Januar 2005 verbrennt Uri Jalloh in der Zelle 5 im Polizeirevier Dessau-Roßlau. Er war an Händen und Füßen gefesselt, lag auf einer feuerfesten Matratze. Am Tatort wurde kein Zündmittel gefunden. 3 Tage später taucht im Labor des Landeskriminalamtes dann ein Feuerzeugrest auf. Von den polizeilichen Ermittlerinnen wird behauptet, es entstammt den Brandresten aus Zelle 5 und hat unter dem Leichnam Uri Jallohs gelegen. Die Ermittlungen der Polizei beschränken sich auf die Selbstentzündungshypothese. In Richtung Mord wird nicht ermittelt. Schon eine Woche später soll der Leichnam Uri Jallohs zur Bestattung freigegeben werden. Mittlerweile sind 19 Jahre vergangen und der Mord an Uri Jalloh ist immer noch nicht aufgeklärt. Im Juli vergangenen Jahres reichte der Bruder Mamadou Saliou Diallo Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein. Unterstützung erhält er dabei von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Aus der Pressemitteilung der Gedenkinitiative geht hervor, dass es keine effektiven und angemessenen Untersuchungen der Todesumstände gab. Die Ermittlungen waren einseitig und schlossen die Beteiligung Dritter aus. Wichtige Beweismittel wurden nicht sichergestellt, nicht hinreichend untersucht oder sogar vernichtet. Die Aufklärungsarbeit der Familie Uri Jallohs und der Gedenkinitiative, die unabhängige Expertengutachten und Recherche vorlegten, wurde jahrelang ignoriert. Es wurden Röntgenuntersuchungen des Leichnams angefordert, weil diese in der Gerichtsmedizin Halle nicht gemacht wurden. Die Staatsanwaltschaft Dessau lehnt den Antrag ab. Eine zweite Obduktion wird von der Initiative organisiert und finanziert. 2012 beantragen die Anwältinnen der Familie weitere Untersuchungen, zum Beispiel am Feuerzeug und offene Brandversuche mit und ohne Brandbeschleuniger. Die Richterin lehnt ab. 2013 werden die Ergebnisse eines unabhängigen Brandgutachtens auf einer Pressekonferenz vorgelegt. Aus diesem geht hervor, dass das Brandbild, wie es in Zelle 5 vorgefunden wurde, nur unter Zugabe von Brandbeschleuniger entstanden sein kann. 2015 werden weitere Gutachten vorgelegt und auf einer Pressekonferenz präsentiert, die nach der Auswertung der Akten und der vorliegenden Gutachten an der Selbstentzündungshypothese zweifeln lässt. 2018 wird eine internationale, unabhängige Kommission gebildet, die eigene Ermittlungen aufnehmen und den Fall analysieren soll. 2019 präsentiert die Kommission ein neues radiologisches Gutachten, das zu dem Schluss kommt, dass die Brüche am Nasenbein, Schädel und Rippen Uri Jalloh vor seinem Tod zugefügt worden sein müssen. 2021 ein neues Brandgutachten. Es gelingt mit Hilfe von 2 Litern Benzin, das Brandbild der Zelle 5 zu rekonstruieren. Im Juni 2022 dann die Eröffnung der Ausstellung Three Doors. In Zusammenarbeit mit Forensic Architecture ergab eine Analyse der Rauchspuren, dass die Tür der Zelle 5 während des gesamten Brandes offen gestanden haben muss, was im Widerspruch steht zu den Aussagen der Polizeibeamten. All diese Ergebnisse wurden von der Familie und der Initiative erbracht. Von staatlicher Seite wurde nie wegen Mordes ermittelt. 2012 wird ein Polizeibeamter wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen und bekommt eine Geldstrafe. In allen geführten Verfahren geht das Gericht davon aus, dass Urijallo den Brand selbst gelegt hat. Im Oktober 2017 gibt die Staatsanwaltschaft Halle die Einstellung im Fall Urijallos öffentlich bekannt. 2019 lehnt der Landtag einen Untersuchungsausschuss im Falle Urijallos ab. 2022 beschließt das Bundesverfassungsgericht die Ablehnung der Verfassungsbeschwerde nach 3 Jahren Verfahrensdauer. Ich möchte an dieser Stelle aus der schriftlichen Stellungnahme der Bundesanwaltschaft an das Bundesverfassungsgericht zitieren. Schließlich hätten sich keine Anhaltspunkte für den vom Beschwerdeführer unterstellten institutionellen Rassismus bei irgendwelchen Beamten des Polizeireviers Dessau-Roßlau feststellen lassen können. Im Übrigen würde selbst das Vorliegen eines solchen Rassismus noch kein Mordmotiv erklären. Zitat Ende. Und trotz allem Beharren auf den nicht zu erkennenden Rassismus von Institutionen ist bei der Recherche der Kampagne Death in Custody eine Chronik entstanden. Diese Chronik zählt seit 1990 241 Todesfälle von schwarzen Menschen, People of Color und von Rassismus betroffenen Menschen in Gewahrsam und durch Polizeigewalt in Deutschland.
Wir schauen uns jetzt nochmal genauer an die Verfassungsbeschwerde, die der Bruder von Urijallo im November 2019 eingereicht hat. Mamadou Saliou Diallo hat wegen den wiederholten Entscheidungen nicht weiter zu ermitteln, die Verfassungsbeschwerde damals eingereicht. Es hat 3 Jahre gebraucht, bis es mal vollendet darauf eine Antwort gab. Das war dann am 22. Februar 2022. Da hat das Bundesverfassungsgericht verkündet, dass die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen wird. Was die Ablehnung dieser Beschwerde bedeutet, darüber hat RDL damals mit der Initiative Break the Silence gesprochen. Und in dieses Interview hören wir jetzt mal noch ein bisschen rein.
Was sind die wesentlichen Argumente des Bundesverfassungsgerichts? Warum war es ihm zufolge in Ordnung, dass die Ermittlungen eingestellt wurden?
Na, das Bundesverfassungsgericht hat ja im Wesentlichen die Urteile geprüft, die von Sachsen-Anhalt ausgegangen sind, also quasi die Einstellungen durch die Staatsanwaltschaft in Halle, die Prüfung dieser Einstellungen durch die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg und dann letztlich das Urteil vom Oberlandesgericht, das Klageerzwingungsverfahren. Und im Prinzip ist das alles immer wieder, hat sich das alles im Kreis gedreht sozusagen, weil schon die Einstellung in Halle völlig an der Wahrheitsfindung oder überhaupt an der Faktenlage vorbeiging, weil in Halle hat man behauptet, man sieht keinen Anhaltspunkt für die Beteiligung Dritter an diesem Mord. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat dann in einem über 200 Seiten langen Prüfvermerk quasi alle Fakten, die wir in den Jahren hervorgebracht haben, ignoriert und behauptet, dass Uri das Feuerzeug oder überhaupt ein Feuerzeug gehabt haben muss und mit diesem Feuerzeug diese Matratze in Brand gesetzt haben muss. Und anders könnte man sich das alles nicht vorstellen. Man sieht kein Tatmotiv für die Polizeibeamten. Es wurden einfach alle wissenschaftlichen Fakten, die wir gebracht haben, nicht nur, dass das Feuerzeug eben keine Spuren von der Zelle, also keine Spuren der Matratze, keine Spuren von Uris Kleidung, keine DNA von Uri an sich hatte, sowohl als auch dieser Brand, wie wir ihn in dieser Zelle sehen können, auf den Tatort und Beweisbildern, so ohne Brandbeschleunigern gar nicht hätte stattfinden können. Und einfach auch so viel anderes, dass eben auch 2 andere Menschen in diesem Polizeirevier schon ums Leben gebracht wurden, 1997 Hans-Jürgen Rose und 2002 Mario Bichtemann. Diese ganzen Fakten und Beweisketten wurden sozusagen völlig ignoriert, schon von der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg. Und dann wurde das gleiche Urteil, also das quasi diese Entscheidung am Oberlandesgericht in Naumburg nochmal bestätigt. So, und darauf bezieht sich quasi die Argumentation des Bundesverfassungsgerichtes. Die sagen, man habe sich ganz ausführlich damit beschäftigt und zwar im Detail. Oh, das ist alles plausibel Und deswegen sieht man auch keinen Anlass, das Ganze nochmal irgendwie neu verhandeln zu müssen.
So. Du würdest also sagen, die Argumente von Saliou Diallo wurden auch vom Bundesverfassungsgericht eigentlich gar nicht ernst genommen?
Nein, das wurden sie nicht. Aber das ist auch keine, wie wir auch in unserem Statement geschrieben haben, keine Überraschung, dass das so ist, weil wir wissen aus den höheren Instanzen, also sagen wir mal so, wir haben ja Frühjahr 2013 gesagt, in einer Strafanzeige an den Generalbundesanwalt, dass der Fall aus Sachsen-Anhalt rausgeholt werden muss, weil in Sachsen-Anhalt nicht aufgeklärt werden darf. Und schon 2013 haben wir dann quasi eine Ablehnung erhalten der Bundesanwaltschaft, die gesagt hat, wir sind nicht zuständig. Und wir haben dann immer wieder gesorgt dafür in den letzten 10 Jahren, dass die Bundesanwaltschaft involviert ist, sozusagen, dass wir dass sie immer wieder darüber Bescheid wissen, was wir gerade machen. Wir haben Anzeigen gestellt und so weiter und gesagt, ihr müsst diesen Fall übernehmen, weil Sachsen-Anhalt will das nicht. Und mit den weiteren Ablehnungen, die wir erhalten haben, auch durch die Bundesanwaltschaft, haben wir gesehen, okay, das soll nicht nur in Sachsen-Anhalt nicht aufgeklärt werden, sondern das hat ein größeres eine größere politische Dimension, die eben auch dafür Sorge trägt, dass eben auf den höheren Instanzen der deutschen Justiz keine Aufklärungsmaßnahmen getroffen werden. Und das hat die Bundesanwaltschaft mehrfach bewiesen, auch in der Stellungnahme im Übrigen dem Bundesverfassungsgericht gegenüber, weil das Bundesverfassungsgericht im Februar letzten Jahres bei der Bundesanwaltschaft angefragt hatte nach einer Stellungnahme und die dann wiederum sich auch wieder bezog darauf, dass alles gut läuft in Sachsen-Anhalt und so weiter. Dass jetzt das Bundesverfassungsgericht die Faktenlage auch ignoriert, ist deshalb nicht überraschend, weil wir eigentlich schon seit Jahren gesehen haben, dass keine Instanz in der deutschen Justiz das aufklären darf, möchte, will. So.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde abgelehnt hat, war der Weg weiter frei zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und dazu hören wir gleich auch nochmal mehr, aber davor würde ich euch gerne eine Performance vorspielen. Die Performance wurde gepostet von, einen Moment, von meinem Testgelände. Es handelt sich um ein Poetry Slam von Lisa und von Abdul.
Was ging dir am 7. Januar 2005 durch den Kopf, als du in der Zelle verbrannt wurdest, Uri? Was ging dir am 2. Januar 2007 durch den Kopf, als der Prozess begann? Schön entspannt nach der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, als die ganze Nation für die Nationalmannschaft gebrannt hat. Was ging dir durch den Kopf, als die verantwortlichen Polizisten zu einer Geldstrafe verurteilt wurden? Was ging dir durch den Kopf, als sie Revision einlegten? Was ging dir durch den Kopf, als der Rechtsspruch kam? Was ging dir durch den Kopf, als Zeugen ausgebremst wurden? Was ging dir durch den Kopf, als die Indizien für einen Mord immer deutlicher waren? Was ging dir durch den Kopf, als Tausende auf den Straßen protestierten? Was ging dir durch den Kopf, als deine Familie aus Sierra Leone anreiste und versuchte, in einem fremden Land Gerechtigkeit für dich einzufordern? Was ging dir durch den Kopf, als das Verfahren eingestellt wurde? Was ging dir durch den Kopf, als die Staatsanwaltschaft ihre Augen und Ohren schloss? Uri, was ging dir durch den Kopf? Was ging dir durch den Kopf? Was ging dir durch den Kopf?
Verbrannt in Polizeizelle Nummer 5 und seid ihr zufrieden, ihr nationalen Ehrenmänner? Habt ihr eure Männlichkeit gefunden? Konntet ihr eure Unzufriedenheit besänftigen? Euer Gewissen unterdrücken, euch trotz dessen noch verstecken?
Was ging euch durch den Kopf?
Wenn ihr von der Justiz beschützt werdet.
Was ging euch durch den Kopf?
Wenn ihr morgens in den Spiegel schaut.
Was ging euch durch den Kopf?
Wenn ihr in den Fußstapfen der Nazis versinkt.
Was ging euch durch den Kopf?
Ihr Mörder. Was geht der Politik wohl durch den Kopf, ihre Netzwerke aufrechtzuerhalten? Ihr habt die Wurzel der Rechtsstaatlichkeit für einzelne Mörder gespalten. An euren Händen klebt dasselbe Blut der Mörder. Nur seid ihr die Wächter der vergrabenen Wahrheit aus Zelle 5. Heute ist der Tag gegen rassistische Diskriminierung. Ein Tag, der auch morgen nicht aufhören darf. Wir dürfen diesen Mördern das Feld nicht überlassen. Wir sind es Uri schuldig. Dieser Mord muss aufgeklärt werden. Es muss Gerechtigkeit walten. Die Politik und Justiz müssen ihren Amtseid halten. Unsere Demokratie ist nichts wert, wenn sie die Täter auf freien Fuß lassen. Ihr seid nicht unschuldig.
und euer Schweigen kann euch nicht freimachen. Was geht euch durch den Kopf?
Wenn ihr euch klar macht, wie weit Rassismus gehen kann.
Was geht euch durch den Kopf?
Zu wissen, wie viel Macht diese Verbindung über Justiz und Politik haben.
Was geht euch durch den Kopf?
Wenn der Faschismus getarnt als Einzelfall keine gerechte Strafe bekommt.
Es liegt in unserer Hand, ob Uri umsonst gestorben ist. Nichts macht es wieder gut, aber wenn sein Tod die Wurzeln des Elends endlich rausreißt, rettet es wenigstens andere Menschenleben. Das Wenigste wäre auch Gerechtigkeit. Für die Zukunft, aber am meisten für Uri. Das geht auch nicht nur durch den Kopf, sondern vor allem mit Herz.
Mamadou Saliou Diallo, der Bruder von Uri Diallo, ist am 3. Juli 2023 mit einer weiteren Beschwerde vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Das war möglich, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde, die Mamadou Saliou Diallo damals eingereicht hat, nicht angenommen hatte. Und auch dazu gab es ein Interview von RDL, in das wir nochmal reinhören. Und zunächst geht es darum, was die genauen Vorwürfe gegen die Bundesrepublik Deutschland dabei sind. Das sind genauer die Verstöße gegen die Artikel 2, 3, 5 und 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Was steckt dahinter?
Es geht in Artikel 2 gegen den Verstoß, dass die Behörden auf verschiedenen Ebenen keine angemessenen Ermittlungen, also keine effektiven und auch viele Versäumnisse eingeräumt haben in den Ermittlungen. Und zwar in Artikel 2, vielleicht zeigt der Artikel mal für das Recht auf Leben. Ne? Und wir haben es hier mit einer Folterung und einer Tötung zu tun und dem Aufdecken dieser Ermordung. Im Zusammenhang mit Folter wurde halt nicht nachgegangen. Also nicht so, wie es eigentlich jeder Staat dazu verpflichtet wäre, wenn eine Tötung gerade auch in Polizeigewahrsam und damit in staatlicher Obhutheit passiert. Und so nach Artikel 2 haben wir auch in Kombination mit Artikel 2 Artikel 14 geltend gemacht. Artikel 14 der Menschenrechtskonvention geht über das Diskriminierungsverbot. Und da hat der Bruder von Uriallo nochmal dargestellt, wie die Polizei auch gerade kurz vor dem Tod oder auch während der Zeit in der Gewahrsamszelle mit Uri umgegangen ist. Dort wurden rassistische Äußerungen getätigt. Das ist alles sozusagen dokumentiert oder auch an den Akten nachlesbar. Deswegen machen wir da nochmal Artikel 14 geltend. In Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention geht es um das Verbot der Folter. Das konnten wir vor allem durch die Belege mit dem Gutachten von Dr. Bordelle, dem radiologischen Gutachten, belegen, dass Uri unversehrt in Gewahrsam genommen wurde und aber in dem radiologischen Gutachten klar wurde, dass es Gewalteinwirkungen vor seinem Tod oder vielleicht auch als Todesursache gegeben hat. Das machen wir mit dem Artikel 3 geltend. Und in Artikel 5 geht es um das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Und da macht der Beschwerdeführer, Mamadou Saliou Diallo, nochmal geltend, dass allein die Ingewahrsamnahme von Uri bereits strafwidrig war, weil seine Unterlagen bereits vorgelegen haben. Also der Grund, der damals genannt wurde am 7.1.2005, war, dass die Aufenthaltsgenehmigung, die, wie ihr sicherlich noch wisst, in der Zeit in Papierform war. Das heißt, man musste das Papier knicken, damit es überhaupt in die Tasche oder das Portemonnaie passt. Und es wurde argumentiert, dass man das, was in dem Knick des Papiers steht, angeblich nicht lesen könnte. Uri war aber bereits, also dem Polizeirevier Dessau bekannt, also seine Unterlagen waren bekannt und es war sozusagen, ja, bereits dort die Ingewahrsamnahme allein war schon ein Verstoß, ja, gegen sein Freiheitsrecht sozusagen. Genau, und das sind die vier Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention, die in der Beschwerdeschrift von Mamadou Saliou Diallo geltend gemacht wurde. Und als Initiative in Gedenken an Uriallo haben wir ihn in der Ausformulierung komplett unterstützt. Und vielleicht, also das ist auch nochmal wichtig, ja, vielleicht auch für die selbstständige und unabhängig organisierte Arbeit der Initiative, dass genau wir das im ganz engen Austausch mit der Familie gemacht haben und dass wir das auch großteils
selbst ausgearbeitet haben. Also wir haben Unterstützung gehabt von Juristinnen aus der Internationalen Kommission für Zweitmeinungen sozusagen und haben aber auch in diesem Fall auch sehr große Enttäuschung von den Anwälten der Familie erleben müssen. Also sie haben wenig Support bekommen von denen. Jetzt für diesen Schritt können wir das ganz klar sagen.
Und das sind ja schwerwiegende Vorwürfe, die ihr zusammen mit Mamadou Saliou Diallo dem deutschen Staat macht. Was erhofft ihr euch jetzt vom Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nachdem ihr so viele Niederlagen einstecken musstet, trotz eurer ganzen Recherchen, eurer Arbeit, auch dem positiven Medienecho und öffentlichen Echo, das ihr eigentlich bekommen habt, vor Gericht immer wieder Niederlagen. Glaubt ihr jetzt an einen Erfolg?
Ja, wichtig ist zu wissen, dass für uns diese Schritte erstmal auch der Wunsch der Familie ist, diese Schritte zu gehen juristisch. Und wir als Aktivistinnen der Initiative aber uns sehr bewusst sind, dass es nur formelle Schritte sind. Also wir haben schon seit Jahren aufgehört zu fordern von dem Staat, von dem genau diese Gewalt ausgeht, weil in der Arbeit, die wir machen, wir aufdecken, wie dieser Staat halt vertuscht, wenn gefoltert und gemordet wird von Seiten der Staatsorgane. Und dadurch ist es so ein bisschen für uns jetzt eher ein formeller Schritt. Es ist uns wichtig, die Familie da zu unterstützen. Das ist unser Hauptanliegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir denken, oh, der Europäische Gerichtshof wird als Institution weniger von Machtstrukturen profitieren, die historisch gewachsen sind und die sich manifestiert haben. Wir persönlich hoffen jetzt nicht, dass es diese Gerechtigkeit von diesen Institutionen, die diese Gewalt auch mit ausüben, zurückkommen wird. Und wir haben das Anliegen, dass wir die Wahrheit ans Licht bringen und damit so viel Druck aufbauen können mit einfach dem Schaffen von Fakten und ja dem Aufzeigen der Wahrheit, dass den Institutionen des deutschen Staates, aber auch ja auf der europäischen Ebene, weil wir haben vergleichbare Fälle in so vielen anderen Ländern, wenn wir uns austauschen mit Angehörigen oder anderen Aktivistinnen im Bereich Polizeigewalt und Mord, hören wir dieselben Mechanismen, dieselben Lügen, die den Familien erzählt werden, dieselben Ausreden. Ne? Es sind wirklich so Apparate, die nicht nur in Deutschland, sondern auf so vielen Ebenen und vielen Ländern existieren. Was uns eher wichtig ist, dass wir mit der Öffentlichkeit für alle teilen, wie diese Mechanismen aussehen, dass wir auf die Selbstorganisation setzen, dass wir uns selbst organisieren können, um unabhängig von diesen Strukturen zu sein und von diesen Gewaltformen zu schützen auch, ne? Und auch vor allem irgendwie mit der Arbeit, die wir tun, auch zu zeigen, es ist halt möglich. Also ja, man kann es als Niederlagen bezeichnen, weil für uns ist es eigentlich nichts Überraschendes, weil das, was wir aufzeigen, ist das Vertuschen, das Morden des deutschen Staates und der hat kein Interesse, dass das offiziell verkündet wird. Wir reden hier von 18 Jahren, die wir die Familie vor Gericht begleiten. Es ist so viel Respektlosigkeit der Familie gegenüber angehören, so viel Repressionen gegen viele von Aktivistinnen, die im Kreis der Initiative Gedenken an Uriallo waren oder immer noch sind. Für uns liegt wirklich die Kraft in dem alternativen und unabhängigen Schaffen der Fakten und dass wir darin halt von der Zivilbevölkerung ja unterstützt werden. Mhm. Und eigentlich auch gleichzeitig, dass unser Anliegen das ist, dass das so viele Leute wie möglich wissen, damit sie sich auch schützen können oder mit in die Selbstorganisation kommen können oder eigene Formen der Selbstorganisation finden. Und ich würde vielleicht auch nochmal sagen, dass das auch wirklich alles ohne die Unterstützung, also auch gerade die finanziellen Spenden, aber auch die Unterstützung von Leuten, die uns auf dem Weg begleitet haben, ne? Das ist wirklich, es wäre nicht möglich gewesen, ohne den Support von allen und auch jetzt wirklich in dem Moment zu sein, wo in dieser Anklageschrift 18 Jahre Widerstandskampf und Kampf für Aufklärung einfach auch so zusammengekommen sind. Das war eine unglaubliche Herausforderung auch und wir freuen uns da sehr, dass wir die Familie da unterstützen konnten.
Die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat Saliou Diallo damals persönlich am 3. Juli 2023 eingereicht. Und die Klage wurde darauf aus folgendem Grund abgelehnt. Ich lese es jetzt aus der Pressemitteilung der Initiative vor, die heute veröffentlicht wurde. Eine viermonatige Frist für die Möglichkeit der Beschwerde begann mit der Zustellung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts bei der Anwältin der Familie am 2. März 2023. Demnach endete die Abgabefrist am 2. Juli 2023. Weil dieser Tag auf einen Sonntag fiel, war die Anwältin versehentlich davon ausgegangen, dass sich das Fristende auf den folgenden Werktag verschieben würde, wie es im deutschen Justizsystem üblich ist. Dies ist am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte jedoch nicht der Fall. Somit erfolgte die Ablehnung mit der Begründung der Nichteinhaltung der Frist um 24 Stunden. Und sie schreiben aber auch weiterhin noch: Mord verjährt nicht. Das bedeutet, auch im Fall von Uriallo müssen die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, sobald es neue Beweise gibt. Und die gibt es auch bereits im Fall von Hans-Jürgen Rose, der wurde im Dezember 1997 nach einem Aufenthalt im Polizeirevier an den Folgen einer schweren körperlichen Misshandlung, also der ist an den Folgen einer schweren körperlichen Misshandlung gestorben. Und sein ungeklärter Tod ist auch Teil des Uriallo-Komplexes, an welchem das Recherchezentrum e.V. arbeitet. Ja, und zum Abschluss schreiben sie noch: Der Kampf um Aufklärung und Gerechtigkeit wird so lange dauern, bis der Uriallo-Komplex aufgelöst ist und die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Wir hören den Backlash-Blues von Nina Simone.